herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Mir wieder digital zugeschaltet, meine Sparringspartnerin Angie.
Hallöchen. Hi. Hello. Na?
Na, man könnte denken, wir sehen uns zu wenig in der letzten Zeit. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen uns eigentlich, Gott sei Dank, im Moment sehr, sehr viel, würde ich denken. Mhm. Aber wir kommen halt nicht zum Live-Podcast aufnehmen, weil wir ja auch noch unseren wunderbaren Martin dafür brauchen. Und deswegen sehen wir uns im Moment mehr digital auf diese Weise.
Nicole sitzt in der Eifel auf ihrem Hof. Ich bei Martin im Studio, im schönen Podcast-Studio in Köln. Und wir dürfen über viele gute Feedback-Mails und Fälle quatschen. Nur für die, die es noch nicht wissen, wir bereiten uns niemals gemeinsam auf diese Podcast-Aufnahmen vor. Ich bekomme ganz viel Post von euch an hallo@nicolestaudinger.de. Schreibt uns gerne eure Themen, Kommunikationsfälle. Auch da, wo ihr die gute Kommunikation angewendet habt im Feedback. Das ist jetzt in letzter Zeit vermehrt der Fall, dass ihr so mit Erfolgserlebnissen auf uns zukommt. Auch mit der Schlagfertigkeit. Das finde ich auch super. Und jetzt kommen wir natürlich in die Sphäre, wo die Leute auch immer schon oben reinschreiben. Schlagfertigkeit oder gute Kommunikation, leicht gesagt. Oder eben jetzt Time for Tacheles. Und das ist für mich nochmal das Stichwort. Wir haben jetzt, wenn die Folge rauskommt, so ungefähr Mitte Mai. Das heißt, das Buch ist jetzt 6 Wochen auf dem Markt. Na, man hat ja immer ganz viel Aufregung vorher und dann ist das irgendwie auf dem Markt und dann ist es auch ganz schnell, dass wir es so verinnerlichen. Ne? Das ist schon irgendwie da und ich habe jetzt schon das Gefühl, schon 3 Jahre da, das Buch. Also das ist nur mein persönliches Empfinden. Wie ist es denn bei dir, der Frau?
Ja, genauso.
Autor und Autorin.
Ja, genauso. Naja, du weißt ja, dass ich das Buch eigentlich loslasse, wenn ich es zu Ende geschrieben habe. Und zwischen zu Ende schreiben und veröffentlichen liegt ja noch mal ein halbes Jahr. Dann sagt der Verlag, wir wissen ja, wann das rauskommt. Und dann denke ich so, ach ja, richtig, du hast ja ein Buch geschrieben. Und dann gehe ich wieder zurück und tauche wieder ein. Und jetzt nach 6 Wochen ist es schon, also sagen wir mal so, ich freue mich so unglaublich, dass die Hoffnung, die ich hatte, so aufgegangen ist. Wir haben ja so ein bisschen mit einem Sturm gerechnet. Der ist ausgeblieben und stattdessen bekam ich so tolles Feedback von so unglaublich gestandenen Menschen. Von Menschen, wo du eigentlich denkst, die haben das Thema nicht mehr, dass die irgendwie arg vulnerabel in der Öffentlichkeit sind oder dass denen die Worte fehlen. Und genau von denen kam Feedback. Und das hat mich ganz enorm gefreut, dass auch die mit diesem Buch noch was anzufangen wissen. Ich habe aber auch das Feedback bekommen und ich finde, das muss man auch schon erzählen. Ich habe ja nach 10 Jahren logischerweise recht viele Stammleserinnen. Und wir sind ja auch gemeinsam älter geworden. Und ich bin jetzt 43, werde 44. Ich habe aber auch Stammleserinnen, die sind jetzt vielleicht Ende 60. Die können mit dem Buch nicht, also die können dann nicht mehr viel mit dem Buch anfangen, wenn die berufliche Laufbahn vorbei ist. Es scheint also insbesondere für Menschen, die noch mitten im Job stehen, viel hilfreicher zu sein als diejenigen, die schon aus dem Jobleben raus sind. Das finde ich jetzt nicht sonderlich überraschend, aber ich wollte es trotzdem mal erzählen.
Ich finde das super wichtig, das anzusprechen, weil das passiert halt einfach. Ne? Also das passiert über die Jahre und das passiert auch einfach bei so 10 Büchern, passiert das einfach. Also
und das muss auch passieren.
Ja, finde ich auch in Ordnung.
Das sage ich euch ganz explizit. Ich darf da ganz kurz, das muss auch passieren und ich sage es auch so deutlich. Hier gehen die Was-Willigs ein bisschen auseinander. Ein Verlag, völlig legitim, wünscht sich ja, dass erstmal alle Stammleserinnen happy sind und dass noch neue dazukommen. Logisch, so arbeiten Verlage. Ich als Autorin habe aber, wenn ich schreibe, und das klingt jetzt böse und es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich schreibe nicht für eine Zielgruppe. Ich habe nicht meine Zielgruppe vor Augen, wenn ich schreibe. Das ist nicht meine Aufgabe, so sehe ich das nicht. Ich schreibe das runter, was mich als Kommunikationstrainerin bewegt und gehe davon aus, dass das Buch dann seine Zielgruppe findet. Und dazwischen muss man sich finden.
Ja, ich würde sogar noch dieses Thema kreative Freiheit, aber das ist ja schon so künstlerische Freiheit, dass du auch wirklich in jedes Thema so sehr reinfühlst, damit du es auch schreiben kannst. Ne? Alles andere ist ja, wäre ja nicht gut. Also es kann ja gar nicht immer gleich gut in die Richtung, in die eine Richtung sein. Ne? Also es gibt Menschen, denen gefallen 3 Bücher gut und 4 schon nicht, von denen du geschrieben hast. Ne? Und so ist es jetzt auch wieder neu. So ist es ja auch okay. ist für alles okay.
Muss so sein. Das gilt übrigens für alle Künstler und das haben wir ja nun auch schon auf dramatische Art und Weise mitbekommen in der, ich sag jetzt mal, in der wirklich langen Vergangenheit, was mit Künstlern passiert, die dann vom, ich sag, Management, Plattenfirma in eine Richtung gedrückt werden und dann heißt es, hör mal, du musst weiter Schlager machen, nur eben ganz andere Baustelle, aber ähnlicher, dann hast du so diesen Stempel drauf und dann heißt es, das wollen die Leute von dir sehen und das nimmt dir die künstlerische Freiheit. Glücklich wirst du damit als Künstler natürlich nicht und die Zielgruppe irgendwann, glaube ich, wenn das nicht authentisch ist, verlierst du eben auch die. Und ich finde es total legitim, wenn man 10 Bücher, also erstmal fände ich es erstaunlich und wir haben ja viele Frauen, die wirklich 10 Bücher gekauft und gelesen haben. Ich kenne überhaupt keinen Künstler, von dem ich von vorne bis hinten alles toll finde.
Nee.
Kenne ich nicht. Da sind immer mal wieder Sachen. Nee, kenne ich nicht. Da sind Sachen dabei. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, ich habe mir die Doku angeguckt von Herbert Grönemeyer. Der ist 70 Jahre alt geworden. Und dann, ich finde Herbert Grönemeyer ein Ausnahmekünstler. Wirklich ein Ausnahmekünstler. Aber da hat mir ja nicht jedes Lied gefallen.
Nee, aber ich weiß natürlich, ja, stimmt. Man hat so Auf und Abs und wenn man sich natürlich dann auf ein neues Album freut oder so und das ist plötzlich eine andere Richtung, ist man ja vielleicht auch mal, dass man sagt, oh nee, da muss ich mir erst mal reinhören. Oder vielleicht hört man sich, vielleicht überspringt man das dann auch, kann ja auch sein.
Ja. Oder alle Lieder von jedem Album, also wüsste ich jetzt wirklich keinen einzigen Künstler oder Künstlerin.
Nee, kann ja auch nicht, wie gesagt, die Aufgabe sein. Das habe ich hier gerade Lärm gemacht, Entschuldigung. Ich wollte aber nochmal ganz kurz eingehen auf das Thema, wir haben einen Sturm erwartet, weil du das eben nur mal so beiläufig gesagt hast. Ich will da einen erklärenden Satz, weil für uns beide ist das klar, ne? Wir gucken uns natürlich auch an. Jetzt ist das ein sehr, sehr eindeutiges Statementbuch, sage ich mal. Ne? Also so, da steht schon eine ganz klare Haltung mit einer klaren Aussage und auch dieser, sage ich mal, was du auch in allen Interviews gesagt hast, es geht dir nicht darum, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das darf man jetzt wohl noch mal sagen, sondern es geht dir ja um ganz viele andere Dinge. Und da haben wir beide drüber gesprochen oder ich vor allen Dingen als deine begleitende PR-Beraterin, dass ich gesagt habe, es kann schon das Risiko sein, dass man sagt, oh, jetzt ist da jemand, der will aber mal auf den Tisch hauen und Hauptsache wütend sein. Und das ist nicht passiert, dass Leute das dachten. Ne? Also nur noch mal, dass klar ist, warum wir dachten, dass ein Sturm aufziehen könnte. Und ich würde jetzt auch gerne einfach, dass es so bleibt, dass es nicht passiert ist.
Auf jeden Fall. Aber man darf natürlich auch mal sagen, warum ist das nicht passiert? Weil wir ja auch dank deiner tollen Arbeit, muss man ja mal so ganz deutlich sagen, auch die Chance hatten, in Formaten zugegen zu sein, wo ich persönlich reden durfte.
Ja, und sein das wirst ist ja, vor allen Dingen.
Genau, und das, ja. Und das, das muss man ja mal so sagen, das ist ja ein Glücksfall, das hat ja auch nicht jede Autorin, ne? Da wirst du dann mal irgendwo zitiert oder keine Ahnung was. Ich saß in Talkshows, ich habe die richtigen Fragen gestellt bekommen. Da gehört ja schon viel dazu. Wir haben die richtige Pressearbeit an der Seite. Also, natürlich, wenn man jemanden missverstehen will, dann schafft man das schon auch. Aber das ist ja alles kein Zufall, dass wir so rausgehen, wie wir rausgehen.
Nein, es ist nur in dieser heutigen Welt, muss man ja alles mit auf dem Schirm haben. Uns hat die liebe Martina geschrieben. Liebe Angie, liebe Nicole, ganz lieben Dank für euren wunderbaren Podcast. Ich höre gerne und oft rein und es ist immer wieder erstaunlich, wie klar man die Fälle der anderen sehen kann und wie durcheinander ich bei meinen eigenen Eigenheiten und Gewohnheiten bin. Ach ja, schreibt sie. Nun zur Zwei-Silben-Antwort aus dem Betreff. Zugegeben, die ist im Prinzip von meinem Mann gemopst, aber trotzdem gut und ich finde, die darf in die Welt hinaus. Es ist schon viele Jahre her, ich glaube 2016. Ich arbeite vorstandsnah in einem großen Medizintechnikkonzern. Ich bin schon immer sportlich und natürlich und ein bisschen humorvoll bis flapsig unterwegs. Durfte für diese Tätigkeit aber Hosenanzüge und Kostüme tragen, da das in diesen Kreisen so üblich ist. Eben eher schick und Business. Ich hatte mein Projekt ordentlich vorbereitet und die Sitzung sollte bald losgehen. Der Besprechungsraum war noch besetzt. Wir warteten also mit mehreren KollegInnen vor der Tür. Quasi im Reingehen, der Sitzungsraum war gerade aufgegangen, fragt mich ein deutlich älterer Kollege, ich schätze ihn so auf 55 Jahre, Frau XY, Sie sind ja gar nicht geschminkt. Ich daraufhin, nein, Sie? Er war sehr perplex und hat nichts mehr gesagt. Am nächsten Tag hat er mir ein gutes Jobangebot in seiner Abteilung gemacht. Er hat's also sportlich genommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo hört, wir lassen mal alle 5 gerade sein auf und wo fängt Tacheles an? Das eine kannst du mit einem flotten Spruch und einem souveränen Grinsen abperlen lassen. Das andere benötigt eine klare, aber in meiner Welt auch eine offene Verletzlichkeit, die zeigt, ich habe hierzu eine Haltung, aber es bewegt mich und ich möchte das nicht mehr. Ich finde es super, dass Nicole das in ihrem Buch bearbeitet und beleuchtet. Bin so schon sehr gespannt aufs Lesen. Weiter so, Mädels.
Ich liebe alles an dieser Mail von der Martina. Alles finde ich total großartig. Und eine Sache noch dazu. Sie schreibt so schön, er hat es sportlich genommen, weil es für Männer ein Sport ist. Schlagfertigkeit ist ein Business-Ritual und wir stehen uns besser daran, unabhängig davon, ob es wirklich so ist. Wenn wir nicht direkt da vom Besten aus, vom Schlechtesten ausgehen. Die Martina hat das ja geschafft, deswegen so schlagfertig zu reagieren, weil sie es natürlich als Aufforderung sah, aber jetzt nicht als wirklich Angriff von einer 10 von 10.
Und dann kriegt die ein Jobangebot.
Dann kriegt die ein Jobangebot. Was meinst du, wie oft ich das schon gehört habe?
Ah, das ist doch verrückt.
Es scheint wie eine Art unbewusstes Aufnahmeritual zu sein, nach dem Motto, jetzt gucken wir mal, ob sie damit umgehen kann. Und ich glaube, es ist es nicht. Aber unbewusst fließt das mit. Ich habe ja schon ein paar Mal von der jungen Unternehmensberaterin erzählt, die ich trainiert habe, wo sie mit dem Kunden essen gegangen ist. Und der Kunde hat den Chef begrüßt und hat gesagt, ach, wie schön ihr schmückendes Beiwerk, haben Sie auch wieder dabei. Und sie steht auf und gibt ihm die Hand und sagt, ach witzig, ich sage meistens nur Chef zu ihm. Und sie sagt, Nicole, das ist ein halbes Jahr her. Erstmal haben wir alle gelacht an dem Abend. Obwohl ich das natürlich maximal unverschämt fand, habe ich trotzdem schlagfertig darauf reagiert. Und seitdem ist sie die Frau an der Seite. Ja. Sie kann, also das war wie eine Art Aufnahmeritual. Und dann war sie auch in der Lage, und das finde ich ganz toll. Nach einem halben Jahr hatte sie mit dem Kunden so ein enges Verhältnis. Der hat dafür gesorgt, dass sie überall dabei ist, dass sie wirklich ganz viel Entscheidungsgewalt hat. Und nach einem halben Jahr hat sie zu ihm gesagt, hör mal, ich will dir nur mal sagen, diesen Satz, den du damals beim Essen gesagt hast, der ist unterirdisch. Lass den bei allen anderen Kolleginnen bitte stecken. Und er sagte, der ist 30 oder 40 Jahre älter als sie. Der sagte, was? Das ist doch lustig, das will man noch mal sagen dürfen. Und sie sagt, nee, leg das ab. Das war noch nie lustig und das ist heutzutage auch nicht mehr lustig. Und da hat er gesagt, okay, dann höre ich da auf dich. Also ihr seht, Schlagfertigkeit ist auch ein Mittel, um wunderbar in eine Kommunikation einzusteigen.
Ja, sehr. Ich habe noch ein Feedback und zwar zum Thema Tacheles, jetzt von der lieben Petra. Hallo meine Lieben, als fleißige Hörerin eures Podcasts möchte ich zu eurem Thema passend zum aktuellen Buch ein Feedback liefern. Für mich war Time for Tacheles. Ich durfte in den letzten Tagen meinen Chef verabschieden, da er kündigte, um außerhalb des Unternehmens eine neue Herausforderung zu suchen. Im Normalfall mache ich dies für meine Mitarbeiter, aber noch nie für meinen Vorgesetzten. Es war jedoch der Wunsch meines Chefs und dem wollte ich nachgehen. Wir hatten in etwas mehr als 2 Jahren unserer Zusammenarbeit in dieser Konstellation, er war mein direkter Vorgesetzter, einige Diskussionen und manchmal gingen die Emotionen etwas höher. Gleichzeitig konnten wir unsere Unterschiede im Nachhinein gut aufarbeiten. Mein Chef gab mir konstruktives Feedback auf Augenhöhe und ich war bereit, Feedback entgegenzunehmen. Dies brachte uns beide auch in der Zeit wirklich weiter. Nun machte ich mir Gedanken, wie ich in meiner Abschiedsrede vor versammelter Mannschaft etwas sagen sollte. In dieser Vorbereitung hörte ich auf dem Weg ins Büro euren Podcast und warum es Time for Tacheles braucht. Etwas ansprechen, das nötig ist, klar, aber auch auf Augenhöhe. Genau das, was mir gerade fehlte in meiner Aufgabe. So kam der letzte Donnerstag und nach Feierabend standen wir alle zusammen. Stießen auf die Verabschiedung an und ich begann, die wichtigsten Eckpunkte der mehr als 20-jährigen Dienstzeit meines Chefs in unserem Unternehmen zu erzählen. Gegen Ende wechselte ich den Tonfall mit den Worten: Ich nutze nun die Gelegenheit, um meinen persönlichen Standpunkt anzubringen. Es ist Time for Tacheles. Und begann, noch nie hatte ich einen Chef, mit dem ich mich so oft gezofft und mit ihm gestürmt habe. Wir hatten teils so unterschiedliche Meinungen, die heftige Diskussionen auslösten. Und ich wurde noch nie so oft angepiekst. Danke dafür. Denn dadurch, zusammen mit all den klärenden Gesprächen im Nachgang und die Feedbacks auf Augenhöhe, konnte ich so viel lernen und für mich mitnehmen. Es war keine einfache Zeit, jedoch sehr lehrreich und hat uns weitergebracht. Es braucht Mut und auch unangenehme Themen müssen angesprochen werden. Und die hattest du. Dann drehte ich mich zu dem Kollegen und meinte, dass wir alle gemeinsam mehr davon umsetzen sollten, uns gegenseitig die Chance zum Wachsen zu geben. Er war dazu unser Vorbild. Am Ende habe ich ihn mich nochmal für alles bedankt und ich war mega gerührt, weil mein Chef das Kompliment an ihn gerichtet richtig verstanden hat. Für uns beide war mit dieser Verabschiedung, mit den klaren Worten, das Sahnehäubchen auf unserer Zusammenarbeit geschaffen. Zudem habe ich im Nachhinein viele positive Rückmeldungen dazu erhalten, weshalb ich hoffe, dass dieser Funke nun in unserer Abteilung weiterlebt. Drückt uns die Daumen. Ohne euch, euren Podcast und die vielen nachvollziehbaren Erklärungen wäre mir dies nie so gelungen. Danke von Herzen. Gerade Gänsehaut.
Weißt du, was verrückt ist? Ich wollte es gerade sagen, du hast es nur vorgelesen. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper und habe auch wirklich so ein bisschen, dass ich schlucken muss und denke, was hat sie denn da für schöne Worte gewählt? Und das, also das ist aus so vielen Perspektiven toll, weil es auch zeigt, dass Tacheles nichts Schlimmes ist. Es ist ehrlich, es ist authentisch und es zeigt doch auch, wo Reibung ist, entsteht ja auch Wärme. Ja, man denkt ja immer fälschlicherweise, man müsse alles harmonisch, aber dabei ist ja gerade die Wärme das, was es dann wieder nach vorne bringt.
Bedeutet ja auch, glaube ich, in der Wortübersetzung haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, irgendwas zielorientiert, ne? Also zum Ziel kommen ist ja auch das Wort Tacheles. Das heißt, es ist eigentlich schon in sich eine Hilfestellung, weil es wird ja irgendwo herkommen, wo man gesagt hat, so, keine Zeit zu verlieren, lass mal Tacheles reden. Auch zeitsparend im Übrigen, ne? Neben der guten Kommunikation.
Richtig. Und dafür musst du natürlich ein Was will ich haben. Wenn dir dieses Was will ich fehlt, dann ist Tacheles oftmals eben die Übersetzung für, das wird man ja nochmal sagen dürfen. Tacheles muss schon irgendwo hinführen, sonst hat es nur diesen Empörungsfaktor. Und darüber hatte sich unsere Schreiberin hier offensichtlich sehr, sehr wohl Gedanken gemacht.
Ja, und wie schön. Aber wie toll auch, das so einzupacken, ne? Und das eher ja auch so zu inszenieren und etwas, was eigentlich vielleicht, es ist ja nichts Unangenehmes, aber es ist etwas, was sonst nicht zur Sprache gekommen wäre. Das finde ich schön, weil sonst stößt man an und sagt, oh, tolle Jahre, schön, Herbert, ne? Und tschüss.
Aber rhetorisch ganz groß, ne? Ja. Also rhetorisch natürlich großartig, erstmal mit diesem Brüller am Anfang anzufangen und das dann hinten so aufzulösen. Nein, finde ich, also hat mir total gut gefallen und ich glaube, da hat sie instinktiv wirklich eine ganz tolle Rede gemacht. Sie hat nirgendwo zufälligerweise geschrieben, ob sie das abgelesen hat oder frei vorgetragen hat, ne?
Ich habe die gesamte E-Mail vorgelesen und nichts weggelassen.
Okay, nee, dann war es nicht dabei. Würde mich nur so rein ins, würde mich interessieren.
Also gefühlt hat sie es nicht abgelesen. Warte, ich gucke noch mal ganz kurz rein. Bitte warten Sie. Dün, 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 dün. Warte, nee, steht da nicht. Schreib uns noch mal.
Würde mich nur interessieren. Ich bin ja so ein großer Fan von freiem Vortragen, dass du die Notizen machen sollst, kannst, darfst, gar keine Frage.
Was für eine Überleitung, Frau Staudinger, zu meiner nächsten Frage. Freies
Echt?
Reden.
Ich ja nicht kenne.
Ja, kein Fall. Aber jetzt haben wir über Tacheles gesprochen und ich wollte gerne, diese Woche hattest du dein zweites Public Speaking Seminar, ne? Kann das sein? Dein eigenes?
Ja, das zweite in der Akademie.
In der Akademie bei Nicole Staudinger. Und da durftest du 6 Frauen begrüßen. Und ich finde es ganz spannend, auch da immer von den Erkenntnissen. Was hast du so zu berichten?
Die Erkenntnisse decken sich ein bisschen zu der ersten Staffel und zu all denen. Wir machen das ja auch in Firmen, Public Speaking. Das sind ja die ähnlichen Erfahrungen. Du musst durch das Tal der Tränen. Das klingt immer so pathetisch, aber wenn du öffentlich auf der Bühne sprechen willst, wenn du deine Stimme erheben willst, und mit Bühne meine ich jetzt nicht nur die große Bühne für eine Keynote, sondern eben auch mal für eine Präsentation, dann musst du durch ein Tal der Tränen. Ich sage in Kürze warum. Nur wenn du deine eigene Vulnerabilität kennst, wenn du weißt, womit du mit dir haderst, hast du in Zukunft keine Angst mehr, ob das im Publikum auch jemand so sehen könnte. Wenn du deinen Selbstzweifeln Raum gibst, und wir haben alle Selbstzweifel, und ich bleibe dabei, ich habe Angst vor Menschen, die keine Selbstzweifel haben, aber die müssen ja irgendwo ausgelebt werden, mal reflektiert betrachtet werden. Sind die eigentlich realistisch? Nehme ich die mit auf die Bühne? Arbeite ich daran? Dürfen die so sein, wie sie sind? All diesen Fragen widmen wir uns auch. Wenn du die nicht kennst, wirst du für immer strugglen. Und das war in dieser Staffel ganz krass zu sehen. Ich habe immer so 1-2 Frauen dabei, die möchten dann auch gerne abbrechen zwischendurch. Tun sie nicht. Und dann die Abschlussübungen, also wir üben 2 Tage lang. Die werden richtig ins kalte Wasser geworfen und müssen dann da drin schwimmen. Und die Abschlussübung ist jedes Mal so, dass die anderen Frauen sagen, krass, das hätte ich nicht gedacht. Und ich filme auch mit am Anfang und am Ende. Und dann können sie selber ihre Entwicklung sehen, Aber das ist der erste Schritt. Und alles andere, wie ich stehe, wie ich atme, welche Worte ich wähle, wie baue ich vielleicht auch mal eine Keynote auf, wie funktioniert Storytelling, all das ist nur die Kirsche auf der Sahne. Die Basis ist was anderes.
Ja, und auch spannend, dass so viele darauf zurückgreifen, wie gesagt, die gar nicht jetzt irgendwie große Keynotes oder auf der irgendwelche Moderationen oder Talks halten, sondern wie viel jetzt mittlerweile auch die Bühne bedeutet im Job. Ich finde, das hat sich auch über die letzten 10 Jahre, je nachdem, was man für einen Job macht, sobald du in das Thema Teams oder Berichte, Report, es fängt ja schon bei einem Reporting an, ne, in Strukturen, wo du zum Beispiel reporten musst an Ebenen, die über dir liegen, dann ist ja auch schon das Thema Präsentation. Ist ja dann auch schon intern public, ne? Und das finde ich auch so wichtig im Zeitalter gerade der digitalen Meetings, wo ja wirklich vieles auf digitale Meetings gebracht wird, wie umso wichtiger es ist, für dich selber ein gutes Gefühl zu haben, wie du kommunizierst und was du sagst. Weil dir fehlt natürlich im Digitalen auch gerade dieser Bezug zu, wie ist die Reaktion deiner Gegenüber im Real Life. Wer ist eigentlich gerade mit dir beschäftigt oder wer schreibt nebenbei Mails? Und auch da zu wissen, ich muss on point sein und ich muss sehr selbstbewusst da agieren und keine Füllwörter benutzen, Selbstzweifel haben und so weiter, ist nochmal eine ganz andere Bedeutung für den Job, weil das eben nicht nur die Menschen betrifft, die vermeintlich irgendwo nur top unterwegs sind mit irgendwelchen Präsentationen.
Und da sprichst du was ganz Wahres an. Da sind zwei ganz wichtige Dinge aus meiner Sicht dabei. Erstens, Public Speaking findet nicht nur auf der Bühne statt, sondern fängt bei einer Vorstellungsrunde im Elternabend an, wenn du es so willst, oder in einem Meeting oder im Kindergarten, wo auch immer. Da tun sich schon sehr, sehr viele mit schwer. Das ist auch schon ein Bestandteil, zu überlegen, oh Gott, was interessiert die jetzt? Das, finde ich, ist Teil des Selbstbilds, zu unterscheiden, also wo bin ich denn, in welchem Setting bin ich denn und wen interessiert denn was? Wenn ich das nicht für mich kläre, bin ich so eine langweilige Geschichtenerzählerin und nerve auch andere damit und halte auch so eine große Runde auf. Und Präsenz brauchen wir ja immer und überall, die wird ja nicht in dem Moment gebildet, wenn ich auf die Bühne gehe. Da sehe ich ja nur da oben die Spitze. Präsenz wird ja viel, viel früher gebildet. Und es ist genau das, was du sagst. Dieses, welchen Eindruck mache ich denn eigentlich überhaupt in einem Meeting? Habe ich da eigentlich ständig den Laptop auf? Oder habe ich immer das Handy auf dem Tisch? Bin ich nur mit einem halben Ohr dabei? Das sind alles Minuspunkte von der eigenen Präsenz. Und deswegen glaube ich, ist Geistesgegenwart, ich will es nicht Achtsamkeit nennen, weil es Achtsamkeit ist. Es ist im Prinzip Achtsamkeit, aber das benutzen wir häufig in einem anderen Kontext. Ich möchte sagen, Geistesgegenwart im Moment, das ist die Grundvoraussetzung für Public Speaking. Und zwar auch in ganz anderen Situationen, auch wenn du an der Kasse stehst. Es ist ja witzigerweise auch die Grundvoraussetzung, um Tacheles reden zu können. Du musst ja überhaupt mitbekommen, was passiert denn hier in meiner Umwelt. Wenn ich immer alle Wartesituationen sofort mit dem Handy überbrücke, bin ich nicht geistesgegenwärtig und habe auch keine Präsenz. Und das, glaube ich, unterschätzen sehr, sehr viele. Die üben dann den großen Auftritt, unterschätzen aber, dass jedes Meeting, egal wo sie sind, dass da schon Präsenz gefragt wird. Und da wäre mein Tipp, ihr Lieben, bleibt immer in dem Meeting, in dem Moment, wo ihr seid, macht den Laptop zu, macht das Handy weg, konzentriert euch auf alles, was ihr hört und was ihr sagt, damit ihr so ein Gesamtbild bekommt. Dann nehme ich die Präsenz auch, wenn es soweit ist, mit auf die Bühne. Dafür braucht es Geistesgegenwart und das braucht übrigens auch, letzter Satz dazu, die Möglichkeit, die Sorgen von morgen schon auszublenden und das schlechte Erlebnis von gestern loszulassen. Deswegen ist Public Speaking auch mit einer persönlichen Resilienz verbunden. Du siehst, große Themen.
Boah, Riesenthemen, ja. Aber worauf wir irgendwann nochmal zurückkommen können, ist dieses Thema Vorstellungsrunde, wie wir das vielleicht nochmal knackig irgendwie auch üben können. Das kann man ja vorbereiten.
Haben wir in Time for Tacheles auch ein schönes Tapet für drüber. Kurzer Querverweis.
Genau, so.
Ja, tatsächlich.
Gehen wir über zum Fall von der lieben Amelie. Sie schreibt, nur betreff Podcast-Kommunikation. Hallo, mein Name ist Amelie, ich bin 55 Jahre alt, ich liebe den Podcast und habe auch schon alle Bücher gelesen. Mein Problem ist, was ist, wenn das Gegenüber nach einem Streit nicht reden möchte? Ich hatte eine beste Freundin seit 35 Jahren und ich habe sie verletzt im Streit. Sie hat etwas abbekommen, das nicht an sie gerichtet war. Ich hatte mich am nächsten Tag entschuldigt, wahrscheinlich nicht richtig, aber nun ist Funkstille, es tut mir so leid und sehr weh. Was kann ich tun? Es ist alles ist was gesagt worden, was so nicht rüberkommen sollte.
Hinfahren, klingeln, Feste in den Arm nehmen.
Wenn es denn geht. Wir haben ja schon viele vergleichbare Fälle gehabt. Ne? Es ist ein Fall, der kommt regelmäßig wieder in dieser Form oder ähnlicher Form.
Ja, was alles in live.
Nicht alles
weg,
in live.
Also weg von, ja, ich würde, also wenn es, wir reden hier von 35 Jahre Freundschaft. Egal, wo die Freundin wohnt. Also es sei denn, sie ist jetzt in Australien, dann lasse ich das ja nochmal geschehen. Also dann müssen wir nochmal andere Wege finden. Aber egal, wo die Freundin ist, hinfahren, einen Wein mitnehmen, sie feste drücken und sagen, es tut mir so leid. Bitte, komm, lass mal einfach drücken, lass mal einen Schwamm drüber machen. Bitte, 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 fertig. Wenn wegen sowas Funkstille ist, werden die Gründe andere sein, als das, was die Amelie uns jetzt hier gerade beschrieben hat.
Oder was sie gesagt hat, ne?
Ja, also das kann mir keiner erzählen, dass 35 Jahre Freundschaft nach sowas aus dem Nichts, dass da dann Funkstille ist. Ja. Glaub, also das halte ich für ausgeschlossen.
Halt daran fest und probier's in live.
Ja, also ja. Time for Tacheles ist ja auch Herz und Liebe, das gehört ja alles mit dazu, ne?
Ja, das gehört alles mit dazu. Ich habe noch einen Fall aus dem Business-Kontext, liebe Nicole, der ist ein bisschen länger. Den machen wir aber noch, oder?
Ja. Ja.
So. Und zwar hat uns die Laura geschrieben, mal wieder Kommunikation mit dem Geschäftsführer. Das ist ein brennendes Thema zu sein. Liebe Nicole, sie hat sich vor einiger Zeit schon mal bei dir gemeldet, die liebe Laura, und jetzt hat sie was sie im Team stark beschäftigt. Sie ist Teil eines Key-Account-Teams und betreut einen großen Discounter. Intern steht sie vor einer neuen Herausforderung, die den Arbeitsalltag zunehmend beeinflusst. Es geht um die aktuelle Struktur, um die Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern, den kaufmännischen Bereichen und so weiter und so fort. Ich muss einen kurzen Einschub machen. Auch das ist ja was gerade alle bewegt. Alles ist in Veränderung, alles ist in Bewegung, alles wird wieder neu strukturiert. Und da sehen wir wieder, wie wichtig diese Themen sind, was die Kommunikation anbelangt.
Ganz kurz dazu, Resilienz, wie wir da die Teams gut resilient machen, wird, wenn du mich fragst, wenn wir alle, die denken, dass das Wort Resilienz können sie nicht schon nicht mehr hören. Ich sag euch was, aus meiner Wahrnehmung heraus, wird es das große Thema für die nächsten Jahrzehnte werden.
Ja, nur weil es nur mal so präsent war, heißt das ja nicht, dass es verinnerlicht wurde, das Thema. Ne? Das kennen wir ja, ist wie mit dem Sport. Also blöder Vergleich jetzt vielleicht auch da. Es ist was wir trainieren müssen, wo wir auch dranbleiben müssen. Ne? Jetzt schreibt sie zu ihrem Geschäftsführer, die Laura. Grundsätzlich ist er ein engagierter und erfahrener Geschäftsführer, der tief im Unternehmen verwurzelt ist und sich stark einbringt, auch operativ im Vertrieb. Gleichzeitig nehmen wir im Team jedoch wahr, dass die aktuelle Konstellation zunehmend an ihre Grenzen stößt. Sie gibt jetzt die Beispiele. Ein zentraler Punkt ist, dass es im Vertrieb keine Zwischenebene gibt. Unser Geschäftsführer agiert als Führungskraft und gleichzeitig aktiver Sales Manager mit eigenen Kunden. Dadurch entsteht aus unserer Sicht immer wieder eine gewisse Unwucht, sowohl in der Kundenverteilung, aber auch in den internen Abstimmungen. Er schnappt sich die großen Fische und die kleinen Kunden bleiben bei den zwei anderen Sales Managern, was sich natürlich in der Provision auswirkt. Zudem wirkt er aktuell sehr stark ausgelastet, was sich im Arbeitsalltag bemerkbar macht, etwa durch fehlende Rückmeldungen, vergessene Absprachen oder nicht weitergegebene Informationen. Diese Situation führt bei uns im Team zunehmend zu Unsicherheiten, Mehraufwand und ineffiziente Abläufe. Themen wie Preisabsprachen, Kundeninformationen oder organisatorische Hinweise gehen teilweise einfach verloren und wir müssen mehrfach alles nachverfolgen. Er teilt den Kunden Informationen mit, die nicht stimmen. Der Kunde sagt dann ja, aber der Herr Müller-Meyer hat das aber gesagt. Und man steht dann da wie der Ochse vom Karren und muss sagen, dass das leider nicht stimmt. Das lässt uns alle unprofessionell wirken und unglücklich werden. Unser gemeinsamer Wunsch ist daher nicht Kritik an einer Person, sondern eine strukturelle Verbesserung, mehr Klarheit in Zuständigkeiten, verlässlichere Kommunikation und insgesamt eine stabilere Organisation im Vertrieb. Aus unserer Sicht könnte eine zusätzliche Führungsebene oder Koordinationsebene im Vertrieb eine sinnvolle Entlastung schaffen und die Zusammenarbeit deutlich verbessern. Aber Vertrieb ist seine Passion, sein Baby. Uns ist bewusst, dass dieses Thema sensibel ist, insbesondere aufgrund der engen Verbindung unseres Geschäftsführers zu dem Unternehmen. Gleichzeitig haben wir den Eindruck, dass eine offene und wertschätzende Ansprache langfristig für alle Seiten hilfreich wäre. Man merkt, dass er mental komplett durch ist. 10 Leute sagen ihm, du hast uns gesagt das, und er streitet bis aufs Messer, dass er das nie gesagt hat. Selbst, dass er im Vorbeigehen Hallo sagt, vergisst er innerhalb von 3 Sekunden. Daher würden wir gerne deine Einschätzung hören. Wie kann man ein solches Thema am besten adressieren? Welche Herangehensweisen empfiehlst du, um unsere Beobachtungen und den Wunsch nach struktureller Verbesserung konstruktiv zu platzieren? Wow. Erstmal sehr gut geschrieben, liebe Laura. Danke.
Total. Absolut nachvollziehbar. Der Geschäftsführer, gibt es da noch einen drüber? Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der Geschäftsführer, der tief verwurzelt ist und es gibt eben keine Zwischenebenen und auch keinen mehr darüber. Also wahrscheinlich ein
Also er
Inhaber.
Ist der Chef von allen. Mhm. Ja, ist der Inhaber.
Nee, es wird noch einen Inhaber oder Inhaberin vielleicht geben, aber sie schreibt nur Geschäftsführer, Vertrieb und da gibt es eben dieses Problem, dass es keinen gibt, der es koordiniert, weil er ist gleichzeitig, führt er das Unternehmen und ist aber Sales aktiv. Und die wollen jetzt quasi, würden sie gerne das adressieren, eine Zwischenebene zu machen.
Ja, und dafür brauchen sie den Geschäftsführer im Boot. Ich würde auf jeden Fall, es scheint ja so, als ob sie und ihre Kollegen darüber schon irgendwie gesprochen haben. Scheint ja nicht, die Einzige
Team.
Zu sein.
Es ist ein ganzes Team. Wahrscheinlich hat sie natürlich auch die Sales-Leute, die nur die kleinen Fische abbekommen, im Boot.
Ja. Sie hat ja ein klares Was will ich? Instinktiv, glaube ich, würde ich als einer vom Team, angenommen die Laura selber zieht sich jetzt den Hut auf und sagt, ich spreche jetzt mit dem Geschäftsführer, liebe Laura, würde ich den einfach mal offen fragen, was ihm wichtig ist. Also du kannst ja sagen, pass auf, wir haben hier, aus unserer Sicht ist das, was will ich hier wichtig. Also wir wollen den Umsatz, wir wollen aber auch, dass der Kunde sich bestmöglich beraten fühlt und nicht von uns zu hören bekommt, das war falsch, keine Ahnung, würde ich einmal auflisten. Uns ist A, B und C wichtig. Was ist dir denn wichtig? Und dann wird er ja wahrscheinlich was sagen und dann würde ich da reingehen und sagen, okay, wenn dir das wichtig ist, dann muss ich jetzt einmal fragen, wie passt das hier an dieser Stelle zusammen? Weil aus unserer Sicht drehen wir hier extra Schleifen. Können wir uns auf folgenden Prozess einigen, weil das ist aus unserer Sicht hier A, B und C wichtig. Ich würde den ganz klar da packen, was ihm wichtig ist, um ihm zu zeigen, dass das nicht zielführend ist, was er da macht.
Und dass ihr ein hohes Engagement habt, eigentlich noch Dinge zu verbessern.
Total.
Oder ihn auch da zu entlasten, ne? Ich meine, das ist ja wirklich auch zu sagen, okay, wir haben verstanden, das ist deine Passion, aber krieg deine Rolle klar. Das ist ja eine Rollenzuordnung am Ende.
Ja.
Die ihm zu sagen, beide Rollen auf einmal funktionieren, glaube ich, nicht so gut für uns.
Ja.
Wir brauchen dich in der einen Rolle sehr klar an unserer Seite.
Ja, und da würde ich mir denjenigen aus dem Team rauspicken, der da zu ihm den besten Draht hat. Ich würde da jetzt nicht zu 3, 4 gegen einen, also gegen einen ja sowieso schon mal gar nicht, weil ihr habt ja das Gleiche, was will ich. Ihr wollt ja da Umsatz machen. Aber so würde ich das mal wie so eine Art Betriebsrat da eine für abbestellen. Im Zweifel bist du es, Laura, weil du es hier auch schon so schön in Worte gefasst hast und dann da reingehen. Vielleicht hört ihr auch von dem was ganz anderes, was sein was will ich ist. Vielleicht sagt er auch, ich will hier den größten Bonus alleine. Weiß ich nicht. Also da muss man wirklich mal reinfühlen.
Also
ne?
wenn der cool ist und schon ein bisschen länger im Business, dann weiß der ja auch sowas vielleicht zu schätzen. Ne? Das ist ja ein sehr, sehr, sehr wichtiges Feedback aus dem Team. Stelle ich mir jetzt nur so vor aus meiner geschäftsführenden Sicht, wenn da jemand kommt und mir sowas sagt.
Vielleicht hat er auch ein Thema mit Delegieren. Vielleicht macht das lieber selber, weil er Angst hat, das Team damit zu belasten.
Ja.
Kann auch sein.
Ja. Gut, das war's für heute.
Wir danken euch wie immer sehr fürs Zuhören. Auf bald.
Tschüss.
Tschüss.